Das Thema der heutigen Predigt ist das Problem der Andersartigkeit, das vielleicht der ein oder andere mit sich herumträgt. Was ist es, andersartig zu sein? Das heißt nichts Schlechtes, hat überhaupt nichts. Es heißt aber doch, etwas anders zu sein. Am meisten merkt man bei Kindern, die können da recht grob sein, wenn ein Kind anders ist als die große Masse. Dann wird das oft gehänselt oder so. Deswegen wird das von uns oft negativ empfunden, aber es ist es nicht. Israel hatte ein Problem mit seiner Andersartigkeit. Da gibt es eine Bibelstelle, und zwar im 1. Samuel, Kapitel 8, Vers 5. Dort kann man das nachlesen. Und zwar war Israel das einzige Volk, das keinen König hatte. Es hatte keinen Oberen in dem Sinn, sondern Gott war ihr König. Gott lebte mitten unter ihnen, er war bei ihnen und er hatte Richter eingesetzt. Richter und Propheten und Lehrer und so weiter. Aber Gott als König war unter ihnen, aber es war halt nicht so, dass man ihn sehen konnte. Und Israel begehrte, nachdem es einige schlechte Erfahrungen gemacht hatte mit den Söhnen des Richters Samuel, die nicht korrekt waren, die nicht gut geleitet haben und die Sachen gut gemacht haben, hat Israel, das Volk Israel, begehrt, einen König zu haben. Ich löse das einmal kurz vor, diesen einen Vers, und wo sie sagten: Siehe, du Samuel, also bist alt geworden, und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. So setze nun einen König über uns, der uns richtet. Hat einfach gesagt, wir wollen auch so sein wie die anderen. Und Gott antwortet dann und sagt: Gehorche der Stimme des Volkes in allem, was sie zu dir gesagt haben, denn sie haben nicht dich, sondern mich verworfen, dass ich nicht mehr König über sie sein soll. Das Problem, das das Volk Israel hatte, war einfach: Wir haben so eine Schwierigkeit damit, dass es bei uns die Dinge anders laufen als bei den anderen Völkern rings um uns herum. Es ist ja nicht so, dass es Israel schlechter ging, sondern ganz im Gegenteil, Israel ging es in allen Dingen besser. Haben sie ihrem Gott gedient, haben sie gelebt in seinen Geboten. Die Kornkammern waren voll, da gab es keinen Hunger. Wo andere Völker gelitten haben, wo es denen schlecht ging, wo da Krankheiten waren und andere Schwierigkeiten, Israel ging es immer besser. Diese Andersartigkeit hat aber auch dazu geführt, dass sie halt immer im Fokus standen. Sie wurden immer angeguckt. Und die anderen Völker rings um sie herum haben auch Israel gesehen und oft mit Neid reagiert. Oft auch mit Missgunst reagiert. Und wahrscheinlich war das einer der Gründe, auch warum Israel es begehrt hat, so anders gleicher zu sein, gleich zu sein wie alle anderen. Aber ich will ja heute nicht über Israel reden oder predigen, sondern diese Andersartigkeit, diese Absonderung, die fällt ja auch einem Christen zuteil. Ja? Das passiert auch mit einem Jünger, einem Nachfolger Jesu. Auch wenn du zu Beginn des Glaubens es keine äußeren Veränderungen gibt, ja, du hast nach wie vor deine Staatsbürgerschaft. Ob du Deutscher bist oder Iraner oder Nigerianer, ist es egal. Wenn du Christ wirst, bleibst du auf dem Papier die Nationalität, die du hast. Aber innerlich beginnt sich etwas zu verändern. Und das Entscheidende dabei ist, und das lese ich vor aus der Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 38. Das ist die passend zur jetzigen Zeit. Das ist die Pfingstpredigt von Petrus. Und hier sprach Petrus zu dem Volk. Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 38. Hier sagt er: Tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Obwohl es bei einem Christen keine äußere Veränderung gibt, verändert sich innen, im Menschen drinnen, doch alles. Und das Entscheidende ist natürlich die Vergebung der Sünden. Wir haben jetzt auch wieder gehört von Horst Dieter, wie wunderbar dieses Geschenk ist, dass wir daran festhalten können, dass Gott uns unsere Schuld vergeben hat, auch wenn der Satan uns anklagt und versucht, uns das auszureden. Es ist in Stein gemeißelt, es ist festgemacht. Unsere Schulden sind vergeben, wir sind frei geworden, wir sind rein geworden. Aber das mindestens genauso große Geschenk oder vielleicht nicht ganz so große Geschenk ist, dass der Heilige Geist in dich eingezogen ist, dass der plötzlich drinnen ist. Der Geist sagt meinem Geist, was er tun soll. Also der Heilige Geist ist plötzlich Teil von mir geworden. Das, was zur Zeit des Alten Testaments nur einigen ausgewählten Personen zuteil geworden ist, das ist jetzt in den letzten Tagen, das heißt seit der Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten vor knapp 2000 Jahren, uns allen zuteil geworden. Der Heilige Geist ist in uns, er wohnt in uns, er ist jetzt unser ständiger Begleiter. Und deswegen hat sich innerlich doch so viel verändert für uns, auch wenn sich scheinbar äußerlich zunächst mal nichts verändert hat. Doch nach und nach arbeitet der Heilige Geist in uns, dass sich auch die Dinge äußerlich verändern werden. Wie entscheidend der Heilige Geist ist, möchte ich an einer Stelle festmachen. Und zwar wurden die Juden ja 750 vor Christus in etwa von den Babyloniern verschleppt. Und da gab es einen Mann, ein Jude, der unter den Babyloniern einen ganz großen Ruf genoss. Und zwar hieß dieser Mann Daniel. Und der König der Babylonier, Darius, oder der Meder und Perser vielmehr, Entschuldigung, Darius, war so begeistert von Daniel. Er hatte eine Strategie gemacht, er hatte sein ganzes Reich in 120 Teile geteilt. Heute würde man sagen, vielleicht Bundesländer oder Bezirke, um 120 Verwalter einzusetzen. Und über diese 120 Verwalter hat er drei Oberverwalter eingesetzt, die jeweils 40 regieren sollten. Und einer von den dreien war der gläubige Daniel, der Jude. Und der König war so begeistert von Daniel, von seinen Fähigkeiten, von seinem strategischen Denken, dass er sich gedacht hat, ich möchte Daniel über alles setzen. Ich möchte nicht, dass Daniel nur über 40 Statthalter regiert. Ich möchte, dass er über alle 120 regiert. Ich möchte, dass er das ganze Reich regiert, weil er eben so fähig war. Und jetzt die Bibelstelle dazu. Hier sagt er in Daniel Kapitel 6, Vers 4. Daniel Kapitel 6, Vers 4 heißt es, Daniel übertraf alle Fürsten und Statthalter, denn es war ein überragender Geist in ihm. Das Entscheidende hier ist, es wird nicht davon gesprochen, dass Daniel so großartige Fähigkeiten hatte. Es wird nicht davon gesprochen, dass Daniel so eine überragende Intelligenz besaß oder dass er so ein toller Mensch war, was auch immer, sondern Daniel hatte einen überragenden Geist in sich. Und der Geist wird von Gott gegeben. Und auch uns hat Gott seinen Geist gegeben. Sein Geist wohnt in uns. Und auch wenn wir jetzt nicht so einen großen Anteil bekommen haben wie der Prophet Daniel zur Zeit des Alten Testaments, dürfen wir nicht unterschätzen, wer da in unserem Herzen wohnt. Wer bei uns ist, wer in unserer Mitte ist. Und das ist der Heilige Geist, der uns wohnt. Der Heilige Geist ist quasi ab sofort die höchste Trumpfkarte, die der Christ in seiner Hand hat. Wie bei einem Kartenspiel. Die eine Karte, die alles übertrumpft, die alles übersticht, das ist der Heilige Geist. Um das noch einmal zu zitieren, wie letzte Woche am Sonntag, 1. Korintherbrief, Kapitel 2, ihr müsst jetzt nicht extra aufschlagen, aber dort steht es geschrieben, dass nur der Geist Gottes auch Gott beschreiben kann. Dass nur der Geist Gottes, ich lese es kurz vor, damit es ein bisschen schlüssiger ist. Es ist nur uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Das heißt, um Gott zu verstehen, um Gott zu begreifen, um Gott erfassen zu können und erfahren zu können, brauchst du den Heiligen Geist, braucht der Mensch den Heiligen Geist, denn es ist nicht möglich, so im Vers 14, der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes, es ist ihm eine Torheit. Er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Also ein normaler Mensch, sei er noch so intelligent und noch so einsichtig und noch so weise und vielleicht auch lebensalt und hat viel Erfahrung oder was auch immer, er kann Gott nicht sehen und nicht begreifen, wenn er den Heiligen Geist nicht hat. Aber der andere Mensch, der vielleicht jetzt nicht so weise ist und nicht so erfahren und nicht so begabt oder was auch immer, wenn er Gottes Geist in sich hat, kann er Gott verstehen. Und hier könnte vielleicht ein Konflikt für dich entstehen. Du denkst, warum, wie kann ich es mir zumessen, überhaupt über Gott zu urteilen oder Gottes Wege zu beurteilen? Wieso kann ich das machen? Wieso kann ich das begreifen und mein Nachbar nicht? Wie verstehe ich? Ich soll die Sachen verstehen, das können doch alle verstehen. Da gibt es da draußen ja wesentlich intelligentere Menschen oder die sich tiefere Fragen stellen. Oder du siehst bei anderen Menschen, dass sie wesentlich besser sind als du, dass sie mehr danach trachten, Gutes zu tun und so weiter. Und an dir selber siehst du nur Sünde, nur Schlechtes oder sonst irgendetwas. Es gibt ja solche Phasen. Und Gott sagt aber ganz klar, nein, du kannst es tun, weil der Heilige Geist in dir ist. Und dadurch, dass der Heilige Geist in dir ist, bist du anders als die anderen. Und damit, mit dieser Herausforderung, vielleicht auch mit diesem Konflikt, musst du leben. Dass dein Leben fortan anders verläuft als das der großen Masse. Die große Masse hat natürlich auch ihren Chef, ihren Herrn, ihren Dienern, ihren Vorgesetzten, denen sie dienen müssen und so weiter. Aber du hast einen Herrn, den sie nicht haben. Du hast einen Herrn, den sie nicht kennen. Und dieser Herr möchte sich durch dein Leben verherrlichen. Er möchte durch sein Licht durch dich in die Welt hineinstrahlen. Die Menschen sollen an dir erkennen, dass es tatsächlich einen Gott gibt. Die Menschen sollen an dir erkennen, dass Gott unter uns ist und dass er das Beste für uns möchte. Und dass es sich lohnt, an Gott zu glauben. Dass es sich lohnt, Jesus nachzufolgen. Was ist der Heilige Geist jetzt? Und jetzt habe ich 5 Punkte rausgeschrieben, was der Heilige Geist für uns ist. Der erste Punkt ist, der Heilige Geist ist unser Lehrer. Der Heilige Geist ist unser Lehrer. Da steht geschrieben in Johannes Kapitel 14, Vers 26. Da sagt Jesus, aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und die Funktion eines Lehrers ist ja oft nicht nur zu lehren, sondern auch immer wieder zu erinnern. Kannst du dich noch erinnern, was ich euch vor 2 Jahren beigebracht habe? Ja, 3 mal 3 ist 9, 4 mal 4 ist 16 und so weiter. Ja, wenn es in Mathematik in höhere Stufen geht, immer wieder auch zu erinnern, das, was in der Vergangenheit gelehrt wurde, und das zurückzuholen. Ein Wissen oder deutsche Rechtschreibung, ja, die Grundlagen der deutschen Sprache, und erst dann geht es weiter in die nächste. Also es ist auf der einen Seite die Lehre wichtig, aber auf der anderen Seite ist es auch wichtig, dass wir erinnert werden. Immer wieder erinnert werden an die Dinge, die wir schon wissen und die unser Gehirn halt einfach in tiefere Schichten abgelagert hat, damit es wieder sich für Neues interessieren kann. Und dieses Erinnern gibt uns auch der Heilige Geist, dass wir eine Erkenntnis, die wir vor 10 Jahren hatten, mal wieder uns daran erinnern und die uns erfrischt und ermutigt. Und dazu lehrt uns der Heilige Geist. Er lehrt uns, wie Jesus eben gelebt hat. Jesus, sein Leben, seine Predigt zu verstehen, das tiefer zu verstehen, die Frau am Brunnen, wie er mit ihr umgegangen ist, wie Jesus mit der Ehebrecherin umgegangen ist, das zu verstehen, wie er umgegangen ist mit Lazarus, mit Martha und Maria, was er getan hat, was er gelehrt hat, alles das hilft uns der Heilige Geist zu verstehen, die Kombinationen zu machen, die einzelnen Bibelstellen miteinander zu verknüpfen, ja, dass die 4 Evangelien sich nicht ausschließen, sondern schlüssig sind miteinander. Das ist alles das, was uns der Heilige Geist beibringt.
Du hast dich gerade verabschiedet, Herbert.
Leiten. Bin ich weg? Bin ich wieder hier?
Jetzt ja, aber eben, das konnten wir alles nicht hören. Du hast gestanden eine ganze Weile. Also,
ja, ich habe gelesen, mein Internet war schon wieder instabil.
Das Heilige Geist hilft uns zu verstehen.
Ja.
Das habe ich gehört. Danach.
Zweiter Punkt ist, der Heilige Geist ist unser Leiter. Habt ihr das noch verstanden? Zweiter Punkt ist, der Heilige Geist ist unser Leiter. Das steht in Johannes 16, Vers 13.
Okay.
Hier heißt es, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Das heißt, der Heilige Geist führt die Jünger. Er leitet sie auf den Weg, den sie gehen sollen. Er leitet sie zu den fruchtbaren Wiesen, dort, wo sie Nahrung bekommen, geistliche Nahrung für ihre Seele. Er leitet sie den guten Weg. Der Heilige Geist macht das. Sehen tun wir das Ganze zum Beispiel an Petrus in Apostelgeschichte 10. Es war ja so, dass das Evangelium, die gute Nachricht, Nachfolge von Jesus zuerst den Juden vorbehalten war. Und dann hat Jesus Petrus dazu benutzt, um zu zeigen, dass das die Nachfolge oder zu Gottes Volk zu gehören fortan nicht nur mehr ein jüdisches Privileg ist, sondern alle Völker auf der ganzen Welt sollten die Möglichkeit bekommen, zu Gottes Volk zu gehören. Und da kam ja dieses bekannte leinerne Tuch mit allen möglichen Tieren, und Petrus widerspricht noch einmal, er sagt, nein, das muss ich nicht. Und dann hat aber eine Stimme aus dem Himmel herab klar gesagt, Petrus, was Gott als rein erklärt hat, das machst du nicht unrein. Und dann hat er nach einer Zeit lang verstanden, dass das Evangelium eben für alle Menschen ist. Und die gute Nachricht ist für alles, und Gott möchte, dass alle Völker zum Glauben kommen. Also Der Heilige Geist hat hier Petrus geleitet. Und so leitet er auch dich. Er leitet dich den Weg, den du gehen sollst. Der Heilige Geist ist also unser Lehrer, zweitens unser Leiter und drittens unser Helfer. Und zwar heißt es in Römer 8,26, desgleichen hilft uns auch der Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Römer 8,26. Der Heilige Geist hilft uns unserer Gebetsstammelei oder unsere selbstsüchtigen Wünsche, die wir im Gebet immer wieder äußern. Oder dass wir dann nicht richtig beten oder wir gar nicht wissen, was wir beten sollen. All das hilft uns der Heilige Geist, dass unsere Gebete richtig formuliert vor unserem heiligen Vater im Himmel ankommen. Er hilft diesen schwachen Individuen, die hier auf der Erde wohnen, dass die Wünsche, die sie so auf dem Herzen tragen, aber nicht in Worten formulieren können, dass es vor Gott in rechter Art und Weise ausgedrückt wird. An einer anderen Bibelstelle heißt es ja auch, noch ehe du den Mund aufmachst, weiß ich schon, was dir wichtig ist, was du möchtest, und ich werde es dir geben. Also der Geist sieht es ja, worauf unser Sinn gerichtet ist. Auch wenn wir es manchmal falsch formulieren oder nicht richtig beten, weiß doch der Geist, wo unser Herz steht, worauf unser Sinn gerichtet ist. Und der Heilige Geist vertritt uns vor Gott, dem Vater im Himmel, mit unaussprechlichem Seufzen. Er vertritt uns mit unseren Gebeten vor dem Heiligen Vater im Himmel. Also er ist unser Helfer in unserer geistlichen Unvollkommenheit. Er füllt das auf, was noch fehlt, auf 100%. Das macht der Heilige Geist. Vierter Punkt, er ist unser Tröster. Auf Griechisch heißt das Paraketos. Der Heilige Geist, der Paraket, der Tröster. Johannes Kapitel 16, Vers 7. Jesus sagt dazu seinen Jüngern, aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Und ich glaube, das war für die 12 Apostel, war das die größte Schwierigkeit. Es war sicher ein geringeres Problem, Jesus den Wundertäter zu verlieren oder Jesus den Lehrer zu verlieren. Es war ein großes Problem, Jesus den Freund zu verlieren, aber es war für sie vor allem ein Problem, Jesus den Tröster zu verlieren, der da ist, der guten Mut zuspricht, der sagt, hey, es geht weiter. Das ist eine schlechte Zeit, geht vorüber. Deine Traurigkeit, es geht vorüber, es geht vorwärts. Und mitten in dieser Situation hinein sagt Jesus, es ist gut für euch, dass ich gehe, weil dann kommt einer, der wird euch dienen. Und das ist sogar noch besser. Weil Jesus war ja, weil er eben ganz Mensch war, im Leib begrenzt. Das heißt, er konnte nur dort sein, wo er gerade war. Aber der Heilige Geist kann überall sein. Der Heilige Geist kann bei den Geschwistern in Jerusalem, in Damaskus, in Hamburg, Berlin oder sonst wo auf der Welt sein. Der Heilige Geist ist unser Tröster überall. Er steht uns zur Seite, wenn wir Hilfe nötig haben. Wenn wir traurig sind, wenn wir seelische Schmerzen haben, wenn wir Probleme haben, es ist der Heilige Geist, der uns hilft. Es ist der Heilige Geist, der uns tröstet. Und der letzte Punkt ist, der Heilige Geist ist unsere Kraft. Dazu lese ich kurz vor aus Jesaja Kapitel 40. Jesaja Kapitel 40, Vers 29 bis 31. Hier heißt es, er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Männer werden müde und Jünglinge straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Das heißt, der Heilige Geist gibt uns die Kraft. Da kommt plötzlich noch eine Kraft. Bei den Sportlern, ich glaube bei den Radsportlern im Speziellen, heißt das oft die zweite Luft. Da ist nichts mehr, es geht nichts mehr und plötzlich spürst du eine Kraft in dir und dann geht's wieder. Auf einmal geht's wieder und du sagst, oh nein, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt bin ich schon 50, jetzt bin ich wirklich platt, ich habe einfach nicht mehr die Energie eines 25-Jährigen und plötzlich kommt wieder eine Kraft. Es kommt wieder eine neue Kraft und die Kraft kommt vom Heiligen Geist. Die Kraft kommt von jemandem, den du nicht siehst, aber der bei dir ist. Und da habe ich zum Abschluss ein Beispiel und zwar von Kaleb. Kaleb war ja neben Josua der einzige von den ganzen Israeliten, die aus Ägypten ausgezogen sind, die auch in das verheißene Land gekommen sind. Alle anderen sind in der Wüste gestorben. Auch Mose und Aaron sind in der Wüste gestorben, nur nicht Josua und Kaleb. Der Grund dafür war der, dass sie von den ausgesendeten 12 Kundschaftern die einzigen beiden waren, die in rechter Art und Weise über dieses neue Land berichtet haben und nicht das Volk quasi dazu verführt haben, schlecht zu reden darüber. Aber jetzt mal kurz hinhören auf das, was Kaleb dann zu Josua sagt am Ende seines Lebens. Und nun siehe, der Herr hat mich am Leben gelassen, wie er mir zugesagt hat. Es sind nun 45 Jahre her, dass der Herr dies zu Mose sagte, als Israel in der Wüste umherzog. Nun siehe, ich bin heute 85 Jahre alt und bin auch heute so stark, wie ich an dem Tage war, da mich Mose aussandte. Wie meine Kraft damals war, so ist sie noch jetzt, zu kämpfen, aus- und einzuziehen. Als ich diese Stelle zum ersten Mal gelesen habe, war ich so begeistert. Ich habe mir gedacht, wenn ich als 85-Jähriger nur dieselbe Kraft verfügen könnte, wie ich als 40-Jähriger hatte. Ja, also so ein Geschenk von Gott ist unglaublich, das zu bekommen. Muss nicht sein, dass das jedem verheißen ist, aber Kaleb hat das bekommen. Und der Heilige Geist ist unsere Kraft. Und er ist derjenige, der uns auch die Energie gibt, das Leben zu genießen in vollen Zügen. Und das Leben auch zu leben und die Herausforderungen, denen wir uns gegenüberstehen, auch die nötige Energie dazu zu geben. Also er ist unsere Kraft. Er kann uns helfen, die Dinge zu überwinden. Er kann uns die Kraft geben, die wir brauchen. Noch einmal zum Abschluss. Der Heilige Geist ist erstens unser Lehrer. Zweitens ist er unser Leiter. Drittens ist er unser Helfer. Viertens ist er unser Tröster. Und fünftens unsere Kraft. Und was der Heilige Geist sonst noch alles hat, da würden wir jetzt noch die nächste Woche auch noch da sitzen, um die ganzen Punkte abzuarbeiten. Ich habe nur 5 jetzt rausgeschrieben. Einfach daran zu erinnern, dich daran zu erinnern, wer in dir ist. Dich daran zu erinnern, an die Kraftquelle, die in dir ist. dich daran zu erinnern, in deinem Leben an der richtigen Stelle zu suchen, nach der Kraftquelle. Und zwar nicht draußen, sondern drinnen. Dort sitzt sie, die Kraft und der Tröster und der Lehrer und so weiter.